heute wollen wir uns zum Anfang, zum Start in die Serie, ein paar Grundlagen, biblische Grundlagen darüber anschauen, wie Gott den Menschen sieht. Ganz allgemein, wie sieht Gott den Menschen? Gott ist der Schöpfer, er ist der Former des Menschen und deswegen wollen wir ja auch nicht nur fragen, was Kulturwissenschaftler sagen, wir wollen nicht fragen, was wir selber uns denken, sondern wir wollen den, der den Menschen geschaffen hat, fragen, was ist denn seine Sicht über den Menschen. Und diese wichtigen Informationen, die finden wir in seinem Wort, wo er das offenbart hat, was er über den Menschen und auch sonst denkt. Wir finden es in der Bibel. In der Genesis, im ersten Buch Mose, da finden wir die beiden Schöpfungsberichten, den allgemeinen Schöpfungsbericht und den detaillierten Schöpfungsbericht des Menschen in Genesis 2. Und da sehen wir, was Gottes ursprüngliche Absicht mit der Erschaffung des Menschen war. Und der Fokus bei dem, wie Gott den Menschen sieht und wie uns in diesen Schöpfungsberichten vorgestellt wird, ist, dass Gott den Menschen in seinem eigenen Bild geschaffen hat. Ist doch der Hammer, oder? Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, hat den Menschen nicht einfach so nach dem Bauplan, den er im Internet gefunden hat, gemacht, sondern er hat quasi in den Spiegel geschaut und hat nach seinem Bild den Menschen geschaffen. Und Gott freut sich unglaublich über den Menschen und alles, was er an Kreativität und Fähigkeiten in ihn hineingelegt hat. Gott ergibt dem Menschen einen Auftrag, die Tiere zu benennen und die ganze Schöpfung zu verwalten. Aber dann wissen wir ja auch, wie es weitergeht. Es dauert leider nicht lang und schon im nächsten Kapitel kommt es zum gravierenden Einschnitt. Wir lesen vom Sündenfall und ab diesem Moment und dramatischen Ereignis ist der Mensch völlig aus der ihm von Gott ursprünglich zugedachten Rolle herausgefallen. Seit dem Sündenfall ist der Mensch nicht mehr in dieser Rolle, die Gott ihm zugedacht hatte. Und bis heute gibt es immer wieder menschliche Versuche, zurückzufinden in diese Rolle. Ich denke da zum Beispiel an die Klimabewegung, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass wir CO2-Ausstoß reduzieren müssen und dass wir diese Welt, wie sie da ist, auch eine Verantwortung gegen ihr haben. Und all das sind ja grundsätzlich auch göttliche Prinzipien. Wir haben ja schon in der Genesis gelesen, dass der Mensch die Schöpfung bewahren soll. Aber das Problem ist, dass diese Bewegung, so wie viele andere menschliche Bemühungen, sich auf sich selbst, auf ihre eigenen Fähigkeiten, auf ihre eigenen Prinzipien, ihre eigenen Werte und ihre eigene Logik verlässt, anstatt wirklich zurückzukehren zu Gott, anstatt Buße zu tun und ihn zu suchen und die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Wir haben also im Alten Testament zunächst den Menschen, wie er geschaffen wurde im Ebenbild Gottes, wie er ursprünglich in enger Gemeinschaft mit Gott lebte, ein Zustand, der nur kurze Zeit gedauert hat, und dann, wie der Mensch durch den Sündenfall getrennt von Gott wurde. Und wie es ihm nicht mehr gelingt, den Willen Gottes zu erkennen, geschweige denn zu tun. Aber dann hört da die Geschichte nicht auf. Wir gehen rüber ins Neue Testament und in den Evangelien wird uns der eine Mensch vorgestellt, der ein Leben ohne Sünde lebte, so wie Gott es sich für den Menschen gedacht hat. Dieser Mensch ist Jesus. Und Paulus schreibt in Römer 5, so wie durch den einen Menschen, durch Adam, die Sünde in die Welt kam, so kam durch den anderen Menschen, durch Jesus, und er nennt er deswegen den zweiten Adam, die Möglichkeit, Gnade und Vergebung von dieser Sünde zu empfangen in die Welt. Er hat nicht nur selbst als ein Mensch gelebt, sondern er gibt auch allen Menschen die Möglichkeit, als erlöste Menschen zu leben. So mit diesem kleinen Überblick haben wir so den Fahrplan für diesen Sonntagmorgen, für diesen Gottesdienst heute. Und wir wollen jetzt diese einzelnen Punkte noch ein bisschen genauer anschauen. Es gibt den Menschen, wie er lebte vor dem Sündenfall. Es gibt den Menschen, wie er lebte nach dem Sündenfall. Und es gibt als dritte Kategorie den erlösten Mensch. Schauen wir mal zum Menschen vor dem Sündenfall. Wenn wir ganz an den Anfang unserer Bibel gehen, ins erste Buch Mose, die Genesis, dann lesen wir in diesem Buch der Grundlagen. Es werden viele grundlegende Wahrheiten vermittelt, auch über den Menschen. Und schauen wir uns mal an, ein paar Aussagen aus dieser Genesis, was Gott und was sie für dieses Menschsein bedeuten. 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Und Gott sprach, wenn Gott spricht, dann ist es immer gut zuzuhören. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und in diesen Versen, da geht es um diese ganz grundsätzliche Aussage, diese, wie ich finde, wichtigste Aussage des biblischen Menschenbildes. Und das ist die Gottebenbildlichkeit. Und ich finde es auch genial, das so deutlich ausgedrückt in diesem Vers zu sehen, dass die Gottebenbildlichkeit erst dadurch vollständig zustande kommt, dass er den Menschen als Mann und als Frau geschaffen hat. Es geht nicht um den Mann als Mensch erster Klasse und die Frau als Mensch zweiter Klasse, sondern gemeinsam, sich ergänzend, sind sie die volle Ebenbildlichkeit Gottes. Was bedeutet es jetzt, Gottes Ebenbild zu sein? Es bedeutet nicht, dass wir hier alle oder alle Menschen auf der Welt lauter kleine Götter sind, auch wenn manche sich so vorkommen und vielleicht auch so benehmen. Aber das ist absolut nicht mit diesem Vers gemeint. Menschen sind keine Götter, aber sie haben Ähnlichkeit mit dem einen, dem wahren Gott. Und ihr Lieben, das finde ich ist ein unglaublicher Zuspruch. Es bezieht sich zum Beispiel auf unsere Kreativität, eine Eigenschaft Gottes, die auch im Menschen zu finden ist. Wenn wir zum Abschluss des ersten Schöpfungsberichts gehen, Vers 31, da lesen wir, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Und das ist die abschließende Bewertung. Ja, es steht Gott zu bewerten. Er hat es ja schließlich gemacht. Er bewertet abschließend seine Schöpfung. Bis dahin, in der ganzen Schöpfungsgeschichte, war es immer so, Gott hat etwas geschaffen und dann lesen wir seine Bewertung darüber und da heißt es, und Gott sah, dass es gut war. Ja, da können wir, wie er die Sterne geschaffen hat und die Sonne und den Mond, es war gut. Und er hat das Land geschaffen, hat es getrennt, den Ozean, es war gut. Er hat die Bäume geschaffen und die Pflanzen und es war gut. Die Vögel im Himmel, es war gut. Die Fische im Wasser und es war gut. Und dann hat er die Krone der Schöpfung geschaffen. Er hat den Mensch geschaffen und seine abschließende Bemerkung ist, es war sehr gut. Es war sehr gut. Bis dahin war alles zwei. Und dann kam der Mensch als Krone der Schöpfung und wir sind von der 2 auf die 1 gesprungen. Es war sehr gut. Und ich möchte, dass du das hörst. Und ich möchte, dass du anfängst, dich selbst so zu sehen, wie Gott dich sieht. Gott sagt, es war sehr gut. Du bist sehr gut. Du bist von ihm geschaffen. Du bist von ihm gewollt. Egal, was du vielleicht dein Leben lang von anderen Menschen gehört hast. Was du ein Loser bist oder für ein Versager bist oder dass du nie irgendwas gebacken kriegst. Das ist nicht die Wahrheit über deinem Leben. Gott sagt zu dir, zunächst einmal, es kommt noch ein anderer Teil, aber zunächst sagt er erst einmal, du bist sehr gut. Warum bist du sehr gut? Weil du in seinem Bild geschaffen wurdest. Wie kann denn auch was anderes rauskommen als etwas sehr Gutes, wenn du im Bild Gottes geschaffen wurdest? Wir lesen weiter in Kapitel 2, Vers 15, kommen wir zum Auftrag. Und Gott, der Herr, er nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden. Warum? Damit er ihn bebaue und bewahre. Und hier sehen wir, dass Gott dem Menschen eine Aufgabe zutraut. Gott traut dir etwas zu. Er hat einen Auftrag für dich. Du bist nicht einfach nur so zufällig, ohne Sinn und ohne Ziel auf dieser Welt. Er hat den Menschen einen Auftrag gegeben. Was diesen konkreten Auftrag betrifft, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren, jetzt sind wir als Menschen vielleicht nicht gerade gut darin, diese Aufgabe auszuführen. Das ist ja dieses sogenannte Doppelmandat, das Bebauen und Bewahren der Schöpfung. Und viele Menschen sehen den ersten Teil, die Schöpfung zu bebauen, als einen Freibrief, sie auszubeuten. Aber im Zusammenhang mit dem zweiten Auftrag der Bewahrung ergibt es natürlich überhaupt keinen Sinn. Im nächsten Vers sehen wir, wie Gott den Menschen sehr, sehr viel Freiheit gibt, aber ihnen auch klare Grenzen setzt. Die Verse 16 und 17. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Von jedem Baum nach Belieben. Ist das Freiheit? Immens viel Freiheit. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Da kommt die Einschränkung. Ganz viel Freiheit und ein Baum, eine Einschränkung, eine klare Grenze, die Gott gibt. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Jetzt gibt es Leute, die können ja mit Einschränkungen gar nicht umgehen. Ja, wenn immer irgendwas reduziert wird, eingeschränkt wird, dann wird Gott angeklagt. Und dann heißt es, wie kann man nur so gemein sein? Wie kann man so gemein sein und den Menschen verbieten, von dem Baum zu essen, der die leckersten Früchte hat? Woher wissen die, dass es die leckersten Früchte sind? Ja, die tun dann so, als würde man dem kleinen Kind so einen roten Lutscher hinhängen und sagen, den roten Lutscher, den zeige ich dir nur, den darfst du aber nicht essen, du kriegst den Spinat. Ja, und dann tut man so, als wären alle anderen Bäume Spinat und als wäre der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, das wäre der Lutscher. Ich halte das für einen totalen Schwachsinn und für Unsinn. Ich finde es nicht logisch. Der Freiraum, den Gott gibt, du darfst von allen Bäumen essen, so viel du willst. Er ist so viel größer als die Grenze und die Einschränkung, die Gott gibt. Das Problem ist nämlich ein anderes. Der Mensch will sich nicht einschränken lassen. Der Mensch will keine Grenze akzeptieren. Der Mensch möchte einfach jede Grenze, die es gibt, überschreiten. Und dann kommt die Frage, ja, darf Gott denn den Menschen überhaupt einschränken? Natürlich darf er das. Er ist Gott. Er weiß doch, was gut für uns ist und er weiß, was uns schadet. Und noch heute glauben wir Menschen es so oft besser zu wissen als Gott. Aber ihr Lieben, wenn Gott uns in seinem Wort etwas verbietet, dann nicht, um uns den Spaß zu rauben, sondern immer, um uns zu schützen. Weil er als unser Schöpfer am besten weiß, was gut für uns ist und was uns schadet. Wir können über den Menschen vor dem Sündenfall zusammenfassend diese drei Punkte sagen. Die Gott-Ebenbildlichkeit gibt dem Menschen eine große Würde. Der Mensch ist von Gott geliebt und gewollt. Erst durch den Menschen wird die Schöpfung sehr gut. Der zweite Punkt, in dieser Stellung handelt der Mensch als Gottes Stellvertreter in der Schöpfung. Der Mensch ist auch berechtigt, Veränderungen in der Schöpfung durchzunehmen. Aber er hat dabei auch immer den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Und als drittes stellen wir fest, offensichtlich hatte der Mensch in sich auch schon von Gott die Fähigkeit, sich frei zu entscheiden. Er hatte dadurch auch die Fähigkeit, sich selbst zum Schlechten zu verändern. Und der Mensch übertrat bewusst die von Gott gezogene Grenze und es kam zum Sündenfall. Schauen wir uns mal an, was es für Auswirkungen hat. Der Mensch nach dem Sündenfall, und das war ja so der erste dramatische Einschnitt in die noch ganz junge Menschheitsgeschichte, gleich am Anfang. Das Westminster-Bekenntnis sagt über den Sündenfall ganz treffend. Unsere ersten Eltern sündigten durch Satans Arglist verführt, indem sie die verbotene Frucht aßen. Es hat Gott nach seinem weisen und heiligen Ratschluss gefallen, ihre Sünde zuzulassen, da er die Absicht hatte, diese zu seiner eigenen Ehre zu ordnen. Und später heißt es dort über die Folgen des Sündenfalls, durch diese Sünde sind sie aus ihrer ursprünglichen Gerechtigkeit und Gemeinschaft mit Gott gefallen und wurden dadurch tot in Sünde. Tot in Sünde. Wir hatten ja in Genesis 2, Vers 17 das gelesen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Und wenn wir uns zurückerinnern, Was ist denn passiert, als Adam und Eva von der verbotenen Frucht gegessen haben? Sind sie gestorben? An dem Tag? Schluss aus, vorbei? Es war ja noch vor Sem, Ham, Japhet vor allem. Da wärst du und ich nicht da. Also sie sind nicht körperlich gestorben. Sie wurden aus dem Garten verbannt. Sie sind aber trotzdem nicht körperlich gestorben. Aber es geht um einen ganz anderen Tod. Es stimmt, dass sie immer noch körperlich lebten, aber an diesem Tag kam es zu ihrem geistlichen Tod. Das heißt, ihre Unschuld ist gestorben. Und das ist der Tod, der noch viel schwerer wiegt als der physische Tod. Paulus schreibt deswegen im Neuen Testament in Epheser 2, Vers 1, auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund der Verfehlungen und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ja, die waren nicht alle im Grab und sind dann wieder auferstanden. Sie waren geistlich tot aufgrund des Sündenfalls, aufgrund dieses Ereignisses. Und die Frage, die sich jetzt stellt, die ich ja sehr, sehr spannend finde, ist, was ist denn, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen zwischen vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall, was ist denn aus unserer Gott-Ebenbildlichkeit geworden? Wenn wir vor dem Sündenfall im Ebenbild Gottes geschaffen waren, was ist denn damit nach dem Sündenfall geworden? Hat der Mensch diese Ebenbildlichkeit verloren? Ich glaube, Teilaspekte der Ebenbildlichkeit Gottes gingen durch den Sündenfall ganz bestimmt verloren. So zum Beispiel die Fähigkeit zu wahrer Erkenntnis, zu Gerechtigkeit, zu Heiligkeit. Aber andere Aspekte der Gott-Ebenbildlichkeit, die blieben auch nach dem Sündenfall vorhanden. Der Mensch ist immer noch ein vernunftbegabtes, ein kreatives Wesen, das auch in der Lage ist, moralische Entscheidungen zu treffen. Du und ich, wir können Entscheidungen treffen. Wir haben Freiheiten, wir haben intellektuelle Fähigkeiten, wir haben Kreativität, wir haben Freude an der Natur, wir haben Begabungen und Talente. Ganz viele Dinge, die noch immer dem Ebenbild Gottes entsprechen. Ihr Lieben, die Vernunft des Menschen ist noch intakt, aber sie ist nicht mehr fähig, die wirkliche Lage des Menschen zu erkennen, noch sich daraus zu befreien. Der Mensch ohne Glauben, er steht unter der Macht der Sünde, er wird von der Sünde beherrscht und er ist unfrei. Trotzdem ging dem Menschen dabei nicht seine Kreativität verloren. Deswegen gibt es auch nicht nur Christen, die tolle Maler sind, die kreativ sind, die inspiriert im Bereich der Wissenschaft sind. Diese schöpferischen Inspirationen, sie beruhen auf der Tatsache, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. Ob der Mensch sich dessen bewusst ist oder nicht, ob er in diesem Bewusstsein lebt oder nicht, ob er diesen Status als Mensch geschaffen im Ebenbild Gottes anerkennt oder nicht, ist dabei sekundär. Aber die Kreativität und Fähigkeit, Neues zu schaffen, sei es in der Kunst oder in der Wissenschaft oder Technologie, ist Teil des einzigartigen Menschseins, der im Bild Gottes geschaffen wurde. Der Mensch ist immer noch schöpferisch. Also auch hier können wir zusammenfassend einige Punkte feststellen. Der Sündenfall ist mal ein tiefer Einschnitt in die Identität des Menschen. Schlagartig hat sich sein Bewusstsein von Gut und Böse eingestellt. Und genauso plötzlich und unmittelbar wurde er von der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Seit dem Sündenfall steht der Mensch in Gottes Augen unter vollkommener Verdorbenheit da. Und die zeigt sich in seinen sündigen Taten. Paulus schreibt über den Menschen ziemlich krasse Worte. Römer 1. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie. Gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen. Erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und sind unbelehrbar, gewissenlos, gefühllos und unbarmherzig. Erkennt man sich darin wieder? Der Mensch. Und trotz Trotz dieser Einschränkung durch den Sündenfall gilt immer noch, der Mensch ist nach wie vor in der Lage, sich schöpferisch und kreativ zu betätigen. Er bleibt Ebenbild Gottes. Kommen wir zum erlösten Mensch. Genauso wie es ein vor dem Sündenfall und nach dem Sündenfall gibt, gibt es auch ein vor Jesus und ein nach Jesus. Jesus hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, als Mensch so gelebt, wie Gott es sich für alle Menschen vorgestellt hat. Er hat ohne Sünden gelebt. Aber das Besondere an Jesus ist, dass er so gelebt hat in einer bereits gefallenen Umgebung. Er hat nicht wie Adam und Eva ganz am Anfang die einmalige Gelegenheit hatten, noch in einer Schöpfung, die in perfekter Harmonie war, Gott wohlgefällig zu leben, sondern er war umgeben von lauter Übel, von Boshaftigkeit, von Sünde und von Tod. Und inmitten dieser Umgebung lebte er dieses perfekte Leben. Ein Leben, das kein anderer Mensch jemals leben können wird. Aber durch das Leben von Jesus, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung ist jeder Mensch in der Lage, Anteil daran zu haben. Wir müssen es nicht selbst leisten, sondern wir können durch das Leben Jesu zurückkommen in die Gemeinschaft mit Gott. Was unterscheidet denn jetzt den erlösten Menschen vom, ich spreche sehr ungern vom unerlösten Menschen. Also ich spreche vom erlösten Menschen und vom noch nicht erlösten Menschen. Ja, auch der noch nicht erlöste Mensch, von dem wünschen wir uns und um den kämpfen wir, dass er auch erlöst wird. Worin unterscheiden sich die? Der Unterschied ist, dass der erlöste Mensch auch andere Teile der Ebenbildlichkeit Gottes schon wieder erleben darf. Der erlöste Mensch, er wurde versetzt vom Zustand des geistlich Toten in den Zustand eines geistlich Lebendigen. Sein Geist wird durch den Heiligen Geist wiedergeboren. Er kann mit Hoffnung und Perspektive sein Leben gestalten. Der erlöste Mensch, er wartet zwar auch noch auf die allumfassende, vollständige Wiederherstellung der Ebenbildlichkeit Gottes, aber er kann sich schon jetzt sicher sein, dass er diese erlangen wird, wenn er bei Gott im Himmel sein wird. Wir lesen dazu in Römer 6, Vers 22, dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und im Endergebnis bringt es euch das ewige Leben. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr Lieben, das ist der Unterschied. Ein erlöster Mensch ist kein besserer Mensch als ein noch nicht erlöster Mensch. Ein erlöster Mensch ist besser dran. Ein erlöster Mensch hat eine bessere Zukunftsperspektive. Ein erlöster Mensch weiß, wo es mit ihm hingeht. Aber ein erlöster Mensch ist hier auf dieser Welt nicht immer besser als ein noch nicht erlöster. Also das erleben wir doch immer wieder in unseren ganz liebenvollen persönlichen Konflikten unter Christen, oder? Also wir sind nicht besser, wir sind besser dran. Wenn wir in dieser Serie über die Identität weitergehen, dann wollen wir uns auf diesen dritten Punkt fokussieren. Wir wollen darauf schauen, was bedeutet es, als erlöster Mensch eine neue Identität bekommen zu haben. Okay, es geht nicht um den Menschen allgemein, es geht um den Menschen, der Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat, der zum lebendigen Leben durchgebrochen ist und der eine Hoffnung und eine Zukunftsperspektive hat. Da wollen wir uns anschauen, was ist die Perspektive und was ist die Identität dieser Menschen? Was macht sie aus? Was sind die Wahrheiten Gottes in ihrem Leben? Was sind seine Glaubenssätze, die er über ihr Leben ausspricht? Und was dürfen wir auch getrost aus unserem Leben verbannen, weil es dort keinen Platz hat? Was sind Lügen des Feindes, auf die wir nicht mehr hören müssen? Wir wollen uns damit beschäftigen, wie ist die Identität des Menschen? Was hat Gott durch die Wiedergeburt in ihn hineingelegt? Was bedeutet es, Kind Gottes geworden zu sein und zu seiner Familie zu gehören? Welche Zukunft haben wir als Miterben der göttlichen Herrlichkeit? All das gibt dem erlösten Menschen seine Identität. Und wenn wir als Kinder Gottes diese Identität kennen, dann können wir ganz anders auf die Angriffe des Feindes reagieren. Danach wollen wir uns noch anschauen, wie uns diese neue Identität auch dazu befähigt, entsprechend dem Willen Gottes zu leben. Es gehört nämlich zu unserer neuen Identität, dass wir mehr als Überwinder sein können. Und wir wollen uns gegenseitig ermutigen und wir wollen uns gegenseitig anspornen, dass wir nicht nur theoretisch von unserer Identität wissen, sondern dass wir auch praktisch in unserer Identität leben. Und schließlich werden wir zum Abschluss darüber sprechen, dass wir als Kinder Gottes keine Einzelkinder sind. Wir sind eingebettet in seine Familie mit vielen, vielen Geschwistern. Und weißt du, unter Geschwistern, da hat man ja so ganz besondere Verhältnisse. Das können Einzelkinder nicht nachvollziehen. Aber Geschwister, die lieben sich, die streiten sich auch mal. Zitter, das ist ganz normal, dass sich die Kinder auch mal streiten. Aber die lieben sich trotzdem und die halten zusammen und die vertragen sich auch wieder. Das ist ein ganz weiterer elementarer Punkt unserer Identität als Christen. Aber alles nimmt seinen Anfang damit, dass du erlöst bist. Bist du schon erlöst? Hast du schon das stellvertretende Opfer Jesu für deine Schuld und Sünde angenommen? Das ist der einzige Weg und es ist so ein guter und so ein befreiender Schritt. Und ich lade dich, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh, ich habe diesen Schritt noch gar nicht vollzogen, dann lade ich dich ein von Herzen, dass du diesen Schritt gehst. Wenn du Fragen dazu hast oder dir nicht sicher bist, was das bedeutet, dann kannst du nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder zu einem unserer Ältesten und wir können gerne ausführlicher mit dir darüber sprechen. Aber ich will dich ermutigen, warte nicht länger. Gehe den Schritt und mach den Anfang. Es ist der Doppelpunkt, mit dem der Beginn einer neuen Identität für dich, für dein Leben beginnt. Von da an kannst du beginnen, als ein Kind Gottes zu leben. Die Erlösung hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz für uns ermöglicht. Und daran wollen wir auch jetzt miteinander denken, wenn wir das Abendmahl feiern. Das Team darf gerne schon nach vorne kommen. Wir werden das auch untermalen durch Gesang. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, was das Abendmahl bedeutet, bevor ich gleich die Einsegnungsworte lesen werde oder die Einsetzungsworte. Es geht nicht darum, dass wir jetzt einfach eine Tradition ausüben. Dass wir denken, ach so stimmt, heute ist der erste Sonntag im Monat, da gibt es ja wieder Abendmahl. Es ist so, dass wir am ersten Sonntag im Monat Abendmahl feiern, das ist wahr. Aber es geht nicht um eine Routine. Jesus selbst hat das Abendmahl eingesetzt. Jesus selbst hat gesagt, wir sollen dieses Mahl feiern, um niemals zu vergessen, dass wir durch seinen Tod und durch seine Auferstehung nicht mehr im Zustand eines noch nicht erlösten Menschen sein müssen. Wir sind nicht mehr länger im Zustand der Menschen nach dem Sündenfall, sondern wir dürfen erlöst und errettet zurückgekehrt sein in die Gemeinschaft mit unserem Gott. Und aus dem Grund ist es so wichtig, dass wir das nie vergessen. Und deswegen feiern wir das Abendmahl, zu dem ich Einsetzungsworte lese und dann werden wir gemeinsam singen. Das Team wird Brot und Saft austeilen und dann möchte ich euch bitten, beides in der Hand zu halten und dann werden wir gemeinsam essen und gemeinsam trinken. Paulus schreibt in 1. Korinther 11, Abvers 23, ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. So wollen wir das austeilen, das Brot und den Saft und dann gemeinsam essen und trinken. Und Saft bekommen oder wurde jemand übersehen? Dann wollen wir gemeinsam das Brot essen als Erinnerung daran, dass Jesus sich für uns hingegeben hat. Ich möchte gerne noch für dieses Brot beten. Jesus, ich danke dir für deine Treue bis zum Tod am Kreuz. Ich danke dir, Jesus, dass du deinen Leib hast brechen lassen für uns und dass wir uns Monat für Monat, Tag für Tag, Stunde für Stunde daran erinnern dürfen. Herr, du bist wirklich unser Herr geworden. Du hast das Leben gelebt, das keiner von uns jemals leben kann. Und wir dürfen Anteil haben daran. Wir danken dir, Jesus, dass du treu warst. Und wir möchten jetzt dieses Brot essen in Erinnerung daran. Und wir möchten dich groß machen dadurch und wir möchten beten, Herr, dass es uns zum Segen dient, Herr, dass es uns auch Kraft gibt, in deinen Wegen zu wandeln. Willst du jeden, der jetzt dieses Brot isst, dazu segnen in deinem Namen, Herr. Amen. Lass uns gemeinsam essen, das ist der Leib Christi, gebrochen für dich. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher und dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus, wir danken dir auch für dein Blut, das du vergossen hast. Wir danken dir, dass wir uns daran erinnern dürfen und dass wir dadurch unsere Hoffnung ausdrücken dürfen, dass du wiederkommst. Und Herr, wir sehnen uns nach dem Tag. Wir sehnen uns darauf, wo du wiederkommst in den Wolken, wo die Posaunen erklingen und wo alle Welt erkennt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir beten, Jesus, dass wenn wir jetzt gemeinsam diesen Saft trinken, dass er uns wirklich daran erinnert, dass du dein Blut für jeden von uns vergossen hast und dass wir Heilung und Vergebung für unsere Sünden in deinem vergossenen Blut haben. In deinem Namen, Jesus. Amen. Jesus sagt, nehmt, trinkt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Jetzt wollen wir noch gemeinsam feiern, was er für uns getan hat. Ihr dürft gerne, wenn ihr das möchtet, aufstehen, aus Leibeskräften in eure Mundmasken hinein mitsingen und teilhaben. Und wir wollen feiern, dass Jesus für uns getan hat. Seid gesegnet. Thank you.
Ich bin, ja, durch dich weiß ich, wer ich bin. Bevor wir weitergehen zu den Ankündigungen, möchte ich noch fragen, ob jemand was empfangen hat, was für die ganze Gemeinde ist, was er noch weitergeben möchte. Es gibt noch zwei Mikros hier vorne, dann darfst du gerne noch kommen. Ja, dann möchte ich die Zeit noch nutzen, um euch ganz liebe Grüße auszurichten von Richard und Traudel. Ihnen geht es beiden sehr gut nach ihren OPs. Bei Traudel ist es tatsächlich auch so, dass die Ärzte ganz verwundert sind, wie gut es ihr geht, wie gut die OP gelaufen ist. Also alles wohl überdurchschnittlich. Ihr seht, was Gebet bewirken kann. Haben wir uns ja auch stark gemacht als Gemeinde. Von daher auch hier nochmal, wenn du auch ein Gebetsanliegen hast, füll gerne so eine Karte aus und dann machen wir uns als Gemeinde gerne dafür stark. Gehen wir weiter zu den Ankündigungen. Hier nochmal die Daten für die Open-Air-Gottesdienste. An den Tagen findet hier um 9.30 Uhr kein Gottesdienst statt, also nur um 11 Uhr dann dort vor Ort. Genau. Dann nochmal die Folie für unser Agape-Weekend. Es rückt ja näher, nur noch 1,5 Monate ungefähr. Ihr habt es auch mitbekommen, die Öffnungsschritte, also sieht gut aus, dass es alles so stattfinden kann. Wenn du noch nicht angemeldet bist, aber gerne dabei sein willst, dann zöger nicht, sei noch mit dabei. Ja, und dann sucht das Lobpreisteam noch Verstärkung. Falls du jetzt gerade im Lobpreis gemerkt hast, dass du eigentlich ganz gut singen kannst, oder wenn du ein Instrument spielst und es gerne auch einbringen möchtest in der Gemeinde, dann komm gerne am Infopoint vorbei, zeig das an und ja, Manu freut sich. Und dann auch noch ein herzliches Dankeschön an eure finanzielle Unterstützung. Ganz egal, wie ihr sie gebt, sie kommt an. Vielen Dank dafür. Ja, und dann möchte ich gerne noch den Abschlusssegen über euch sprechen. Dafür dürft ihr euch nochmal erheben und dann verabschiede ich euch. Danke, Herr, für dein Wort an diesem Morgen. Danke, dass wir Identität in dir haben, Herr. Dass wir Erfüllung in dir finden, Jesus. Und ich sende uns in diese Woche, jeden dorthin, wo er steht. Und ich bete, dass wir wirklich feststehen in dieser Identität, Herr. Dass wir uns nicht verunsichern lassen von unseren Umständen, was um uns herum passiert. Denn es ist ein Fakt, dass wir deine Kinder sind, Jesus. Segne du uns, Herr, und bewahr du uns in der neuen Woche. Amen. Ja, dann eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.